Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, dass ich heute Abend eine Stunde in eurer Mitte sein darf. Es ist mir ein herzliches Anliegen, dass der Herr zu aller Herzen rede, zu denen, die noch nicht das Heil erfasst haben, zu denen, die sein eigen sind und zu denen, deren Herz brennt nach den letzten Hochzielen der Vollendung, dass jedem unter uns das gegeben werde, was er braucht, ja, mehr als er braucht. Ich habe gehört, dass das Thema Prophetie ist. Und da drängte es mich, ein Wort zu sagen zu einem der Kulminationspunkte der Prophetie. Etwas zu sagen von dem großen, gewaltigen Ereignis, das uns ganz nahe bevorsteht, vielleicht viel näher, als wir glauben und ahnen. Der Wiederkunft des Herrn für die Seinen. Ich möchte jetzt aber nicht die Entrückung, wie sie das Neue Testament lehrhaft darstellt, euch verkünden, bezeugen, analysieren, auseinanderlegen. Ich möchte einmal von einer Seite aus diese gewaltige Wahrheit, dass wir bald hinaufgehoben werden zum Herrn, bei ihm sein dürfen und ein ganz Neues für das Weltall anbricht, möchte ich euch in der prophetischen Schau eines Predigerwortes aufleuchten lassen an drei Gestalten, an Henoch, Mose und Elias. Ich lese aber zuerst zwei Stellen aus dem Buch des Predigers, jenem wunderbaren, leider sehr vernachlässigten Buch der Heiligen Schriften. Ich lese zunächst Vers 9 und 10 des ersten Kapitels und dann Vers 15a des dritten Kapitels. Und im Licht dieses Wortes möchte ich euch dann etwas von Henoch, Mose und Elias bezeugen und möchte am Schluss dann die Hörer in unserer Mitte ansprechen, ganz persönlich, wenn ich Zeit hätte und wenn es ginge, ganz abgeschlossen für sich, aber das geht heute Abend nicht, und sie auffordern, ihr Leben dem Herrn glaubend mit allen Sünden und Sorgen und Ängsten und Nöten und Belastungen hinzugeben, zu weihen, zu schenken. Aber das kann der Heilige Geist viel besser als ich, aber sagen muss ich's. Zunächst also Prediger 1, 9 und 10. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Äonen, die vor uns gewesen sind. Ein unerhört gewaltiges und wichtiges Wort. Und dazu lese ich noch aus dem dritten Kapitel, Vers 15a, was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Meine Freunde, wir haben es hier mit inspiriertem, ernstzunehmendem Gotteswort zu tun. Wer sich nicht auf diesen Boden stellt, dem sind solche Worte orientalisches Geschwätz. Uns sind sie geistgehauchtes und geisthauchendes Gotteswort. Und das sagt nichts Geringeres als das, was einmal, oder ich will so anfangen mit der Gegenwart, das, was jetzt ist, in Politik und Wirtschaft und Weltgeschehen, von den höchsten Sternen bis zu dem Stäublein, das ist schon längst gewesen. Und zugleich ist das, was jetzt ist, Prophetie auf das, was einmal sein wird. Nur wird immer das Ende, das Kommende, das Schließliche, das Letzte, ungeheuer größer, leuchtender, wesenhafter, beglückender sein, als das, was jetzt ist, und als das, was gewesen ist. Vergangenheit ist immer Vorbild auf die Gegenwart. Und die Gegenwart ist immer Prophetie auf die Zukunft. Wenn wir diesen Schlüssel, das ist einer der wichtigsten Schlüssel des Wortes Gottes, das ist eines der Dinge, die das Gotteswort von jedem Menschenwort, auch wenn es aus dem Mund eines Shakespeare oder eines Dante oder eines Goethe kommt, oder eines der großen Philosophen des Griechentums oder der Gegenwart, unterscheidet. Das wollen wir festhalten. Und unter diesem Blickpunkt, was gewesen ist, ist das, was jetzt ist und was einmal sein wird, wollen wir nun drei Männer betrachten, die ich euch vorhin schon nannte. Das nächste große Ereignis, um anzuknüpfen an meinen ersten einleitenden Satz, auf das wir mit brennendem Herzen warten sollten, wenn unser Leben gottgemäß ist, wenn wir vom Geiste Gottes erfüllt und regiert und gedrängt und getragen sind, ist die Wiederkunft Christi des Hauptes zur Heimholung seines Körpers oder seines Leibes. Das ist das nächste Ereignis. Die ersten Christen haben einander getröstet und einander gegrüßt mit diesem Wort. Wenn die sich begegneten, da sagten sie, Maranatha, der Herr kommt bald, als Aussageform, oder der Herr komme bald, als Wunschform. Beides ist richtig. Der griechische Text sagt beides zugleich. Maranatha, der Herr kommt bald. Und Paulus ermuntert sie, tröstet einander mit diesen Worten. Wir sollen nicht nur diese Tatsache als Grußinhalt, sondern wir sollen diese Worte benutzen und einander trösten. Es gibt in dieser Welt, so katastrophal auch die Lage sein möge oder noch sein werden wird, keinen anderen Trost, keinen wesenhaften Trost, keine wirkliche Ermunterung als die, der Herr kommt bald. Und wer darauf eingestellt ist und wer liebend dieses Kommen Christi ersehnt, wird einmal gekrönt mit der Krone der Gerechtigkeit, die schon dem Paulus kurz vor seinem Tode bereitgelegt war. Wenn du also, ich sage jetzt letztes und kühnstes, wenn du Bruder und Schwester zu denen gehören möchtest, die gekrönt werden, und das dürfen wir, wir dürfen uns in aller Demut ausstrecken nach höchsten und letzten Zielen. Jawohl, das dürfen wir. Das sollen wir. Daran hat Gott seine Freude. Dann brauchst du nur eins zu tun. Du brauchst die Sehnsucht deines Herzens voller Liebe auszurichten nach dem wiederkommenden Herrn. Freilich, das kann man nur, wenn man allem, was Sünde ist, den Kampf ansagt bis aufs Messer. Wenn man alles aufgibt, loslässt, preisgibt, was dem Herrn nicht gefällt, dann kann man sein Kommen liebend ersehnen. Sonst nicht. Unmöglich. Du kannst gleichzeitig ungelöschten Kalk und Wasser nicht in deiner Hosentasche tragen. Das kannst du nicht. Du verbrennst dir deinen Anzug und deine Haut. Und so kann man nicht die Sünde und die Sehnsucht nach dem wiederkommenden Herrn gleichzeitig im Herzen tragen. Das geht nicht. Wir sind also durch diese Tatsache schon vor die Entscheidung gestellt, ein Leben der Ganzhingabe zu führen und werden dann wartende Menschen, von Christus ergriffen, von Christus beseligt, von Christus erfüllt, von der Liebe zu ihm gedrängt und getrieben. Oder aber, ja, wir sind lau und sind weder kalt noch heiß. Und das ist eine böse Sache. Aber davon will ich nicht reden. Ich will nun als Zweites sagen, kann ein einigermaßen gebildeter Mensch der Gegenwart glauben, dass wir einmal so wie der Herr Jesus in die Himmel gehoben werden, in die Himmel, durch die Himmel hindurch und über alle Himmel hinübergehen? Kann man sowas glauben? Wer an die Himmelfahrt, oder ich will unten anfangen, an die Auferstehung und Himmelfahrt und die Erhöhung, die Inthronisierung Christi glaubt, und wer nur ein wenig weiß von dem tiefen, seligen Geheimnis, er das Haupt und wir die Glieder, und wer weiß, dass wir Teilhaber sind seiner Berufung, der wird sagen, ja, das glauben wir. Und meine Freunde, dafür will ich nun drei Vorbilder geben, von denen zwei ganz haarscharf wörtlich genommen werden dürfen als Vorbild auf unsere Entrückung und Himmelfahrt und eines eine tiefe und wunderbare Innenseite des Ergriffenwerdens von Gott darstellt. Das erste und letzte sind Henoch und Elias und das mittlere ist Mose. Ich will nun versuchen, in dieser Abendstunde etwas von diesen drei Männern in wenigen Zügen darzustellen. Zunächst Henoch. Ich brauche wohl nicht die Schriftstellen zu lesen, die da in Betracht kommen, in 1. Mose Kapitel 5 und in Hebräer 11, Vers 5, wo die Rede ist, dass Henoch, der siebte von Adam, mit Gott wandelte, hinweggenommen wurde, weil das Wohlgefallen Gottes auf ihm lag, und gesucht wurde und nicht gefunden wurde und nicht in die Katastrophe der Sündflut kam. Henoch wurde vor der Flut hinweggenommen. Ein Typus, ein Vorbild, eine Prophetie auf die Entrückung der Gemeinde vor der Drangsalzeit. Einer der 100 Beweise, die die Bibel bringt. Ich kann sie euch nicht alle 100 aufzählen im Augenblick. Aber ich weiß, dass es viel mehr Beweise gibt für diese grandiose, kostbare Wahrheit, dass die Gemeinde entrückt wird als Heilsträger und dann erst die Drangsalzeit hereinbrechen kann. Meine Freunde, ich will einiges von diesem Henoch sagen. Zunächst ist sein Name ein wunderbares Programm für unser Leben. Sein Name hat wie die meisten hebräischen Namen eine doppelte Bedeutung, nämlich eine aktive und eine passive. Das Wort Henoch bedeutet einer, der sich selbst weit hingibt, der eine Weihe seines Lebens vollzieht an Gott. Henoch heißt ein Geweihter. Zugleich heißt es aber auch ein von Gott in die Gedanken des Herzens des Vaters eingeweihter. Und hier besteht eine kostbare Beziehung. In dem Maße, und jetzt sage ich eine Wahrheit, die euer Herz entzünden sollte. Öffnet bitte nicht nur eure Ohren, öffnet euer Herz für das, was ich jetzt bezeugen darf. In dem Maße, wie wir unser Leben wirklich und wesenhaft Gott weihen, Gott zur Verfügung stellen, Gott öffnen und reinigen lassen durch Gericht und Gnade, in dem Maße, wie wir geweihte, ihm hingegebene Menschen sind, in dem gleichen Maße weiht uns Gott ein in seine Gedanken, in sein Herz, lässt uns sein Wesen zuströmen, lässt seinen Frieden unser Herz erfüllen, lässt seinen Geist unser Sein durchglühen. Wir sind in dem Maße von Gott eingeweihte, als wir uns ihm weihen. Ich möchte ganz derb und irdisch sagen, mach einmal die Probe aufs Exempel. Wage es einmal, die letzten geheimen Sündenbindungen in Gedanken, Worten oder Werken Gott preiszugeben. Dich selbst einsam oder mit einem anderen gemeinsam zu blamieren. Und dich Gott total hinzugeben. Und du wirst Wunder erfahren. Das sage ich, weil ich es an mir erlebt habe. Und weil ich es an vielen Hunderten erleben, miterleben durfte. Oder sind es Tausende? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Meine Freunde, Henoch, der Geweihte und der Eingeweihte. Und nun wird von diesem Henoch etwas gesagt, was viele Menschen in tiefe Not versetzt, was mich auch jahrelang in tiefer Not gefangen hielt. Das will ich euch jetzt bezeugen aufgrund von Hebräer 11, Vers 5. Ich darf hier vielleicht manchem einen Dienst tun. Manchem helfen. Manchen aus Angstkomplexen lösen. Das heißt der Geist Gottes durch die Wahrheit, die ich euch jetzt bezeuge. Durch Glauben ward Henoch entrückt. Wer wird entrückt? Wer glaubt? Jawohl. Durch Glauben ward Henoch entrückt. Wozu? Damit er den Tod, ein furchtbarer, grauenhafter Feind, der Letzte, der beseitigt wird von den Gegnern Christi und Gottes, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden. Menschen, die haben ihn gesucht. Kann doch kein Mensch von der Erde verschwinden. Er muss doch irgendwo sein. Er wurde nicht gefunden. Wir werden das nachher in einem wunderbaren Beispiel auch sehen von den 50 Prophetenschülern. Er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Bis dahin macht uns das alles keine Not. Das glauben wir alles. Und jetzt kommt das, was vielen Menschen eine tiefe Not bereitet. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Wenn man errettet ist, ist man gerecht durch den Glauben. Steht man damit auch zugleich unter dem Wohlgefallen Gottes? Ich will es anders ausdrücken. Sind alle Kinder eines Vaters auch solche Kinder, an denen der Vater seine Eudokia, das heißt seinen Wonnewillen, seine Freude hat, sein Wohlgefallen hat? Bitte. Das ist der springende Punkt. Stehst du, Bruder und Schwester, unter dem Wohlgefallen Gottes? Ich muss jetzt dazwischen schieben. Und ich bitte, dass mich mal alle ansehen. Wer noch nicht bewusst in der heiligen Ganzhingabe Christo angehört, der steht nicht unter dem Wohlgefallen Gottes. Das muss ich dazwischen sagen. Aber du kannst in dieser Abendstunde, wer du auch seiest, unter das Wohlgefallen Gottes kommen und kannst darinnen bleiben, bis der Herr kommt. Das ist die Frohbotschaft, die ich denen in erster Linie sage, die noch nicht die lebendige, volle, strahlende, beglückende Vollgewissheit ihres Heiles haben. Ich hoffe, ich habe so deutlich geredet, dass jeder verstehen kann. Und dass keiner einmal die Ausrede glaubt, bringen zu können vor Gottes Thron: ich habe das alles nicht gewusst. Meine Freunde, es ist eine ernste, aber eine köstliche Botschaft. Und nun die Frage: steht jeder, der glaubt, unter dem Wohlgefallen Gottes? Noch anders ausgedrückt: was muss man haben, wie muss man sein, um unter dem Wohlgefallen Gottes zu stehen? Ja, kann man da lesen in der christlichen Literatur und hören in Predigten und Ansprachen und Bibelstunden und Unterredungen. Kann man hören, ja, wenn man also sein Leben total dem Herrn gegeben hat und wenn man ein Siegesleben führt, dass es keine Niederlagen mehr gibt auf dem Gebiete der Augenlust und der Fleischeslust, des Hochmutes, des Lebens, wenn einem kein böser Gedanke mehr kommt, dann steht man unter dem Wohlgefallen Gottes. Wenn dem so wäre, stünde von uns, ich glaube es so sagen zu dürfen, meine Brüder und Schwestern, keiner unter dem Wohlgefallen Gottes. Denn unser Temperament, unsere Naturanlage, unser So-Sein, das macht uns Mühe. Da schämen wir uns immer wieder und haben immer wieder Ursache zu sagen: was bin ich für ein armer Tropf. Brauchen keine schweren Tatsünden zu sein. Aber das, was immer wieder durchbrechen will an unserem natürlichen Leben. Aber solche stehen nicht unter dem Wohlgefallen Gottes, sagt man. Ich weiß von gesegneten großen Versammlungen, wo Hunderte von Gläubigen waren, nur Gläubige, dass begnadete Gottesmänner sagten: von diesen 400 Gläubigen, die hier sind, werden vielleicht 2 oder 3 entrückt, mehr nicht. Meine Lieben, das hat diese Leute in eine ungeheure Spannung versetzt. Ich habe davon gehört. Aber biblisch ist das nicht. Und jetzt möchte ich zur Beantwortung der Frage kommen. Was gehört dazu, um Gott wohl zu gefallen. Also völliges, hundertprozentiges Geheiligtsein? Nein, das nicht. Dafür haben wir keinen Schriftbeleg. Der nächste Vers gibt uns die Antwort. Bitte, versucht das zu verstehen. Denn, oder nein, es steht hier kein begründetes Denn in Vers 6, sondern ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das heißt nicht ohne vollkommene Heiligung. Das heißt nicht ohne totalen Sieg über alle Sünden. Sondern das heißt ohne Glauben. Und Glauben heißt nicht nur einmal sich vor Jahren oder Jahrzehnten in einer Bekehrung unter Sündenbekenntnis und Tränen und Handauflegung Gott geweiht zu haben. Sondern Glaube ist ein lebendiges, tätiges, geschäftliches Ding, um einmal mit Luther zu reden. Glaube ist die Lebensweihe, die Hingabe, die wir jeden Tag aufs Neue vollziehen, in jeder Situation erneuern. Vor dem Einschlafen, Herr, ich bin dein, dabei bleibt's. Und nach dem Aufwachen staunen wir über das Wunder, dass wir dem Herrn gehören und weihen uns ihm aufs Neue. Und das ist eben die falsche Auffassung, dass man auf einem Bekehrungserlebnis ausruht. Brüder, tu das nicht. Bleiben wir im Glauben, das heißt in der sich immer wieder vollziehenden Lebenshingabe an Gott. Mit jedem Gebet, mit jedem Pulsschlag, mit jedem Atemzug. Das ist das tiefe Geheimnis. Aber einmal muss man anfangen, natürlich. Einmal muss man die erste Weihe vollziehen. Und die führt dann meistens zu einer strahlenden, lebendigen Heilsgewissheit und Heilsfreude, wenn sie echt ist. Und man kann da drinnen bleiben. Denn Heilsfreude hat nichts mit unserem Gefühl zu tun, sondern mit unserem Willen und mit unserer Gotteserkenntnis. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das heißt, um es einmal derb auszudrücken, nichts lohnt sich so sehr auf Erden, als ihn zu suchen. Im Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Dienst, in der Liebe, im Beugen und Vergeben und Schweigen und Segnen und Dulden und Tragen, da ihn zu suchen. Nichts lohnt sich so sehr. Brüder, das ist etwas Großes und Gewaltiges. Und nun frage ich die Mütter, ihr Mütter, habt ihr auch an den Kindern Freude gehabt? Habt ihr auch die lieb gehabt, die nicht so gut gediehen sind, die krank waren und elend waren und viel Kinderkrankheiten hatten und so weiter? Habt ihr die auch lieb gehabt, ihr Mütter? Ja, hoffentlich. Wie viel mal mehr liebt der lebendige Gott auch die seiner Kinder, die so schwer belastet sind durch Erbanlagen? Die so sehr gehemmt und gequält sind durch Umwelteinflüsse, dass sie nicht ein ununterbrochenes, siegerhaftes, strahlendes, leuchtendes Siegesleben führen, dass sie oft deprimiert sind und traurig sind und dass mal eine Entgleisung, ja, dass sogar einmal ein Fall vorkommt. Auch die hat Gott lieb, die hat er vielleicht, und jetzt sage ich etwas Ungeheures, noch lieber als die Gesunden. Eine Mutter steht an ihrem Küchenherd oder an ihrem Waschbecken, wo sie wäscht oder sonst eine Arbeit und sieht die Kinder im Garten rumspringen, die Gesunden. Und hinter ihr im Bett, im Zimmerlein, da liegt ein Krankes, im Fieber und stöhnt. Was meint ihr, wohin das Herzen, das Ohr der Mutter am meisten gerichtet ist? Nach den Gesunden, die da rumspringen, voller Kraft und Leben, oder nach dem kranken Elenden, das da liegt und stöhnt? Glaubt ihr, Gott hätte nicht mehr Herz als so eine Mutter, meine lieben Freunde? Um unter dem Wohlgefallen Gottes zu stehen, braucht es nur lebendigen, das heißt sich immer wieder Gott neu hingebenden Glauben. Dann steht man unter dem Wohlgefallen Gottes. Und nicht der von Menschen kontrollierbare oder von uns von unserem religiösen Hochmut eingebildete Hochstand unserer Heiligung. Damit sage ich beileibe nicht, es ist nicht so schlimm, wenn du auch nicht so ganz fromm bist. Beileibe nicht. Denn diese Wahrheiten, die machen uns nicht leichtsinnig. Diese Wahrheiten treiben uns umso tiefer in die Hingabe und in die Treue. Ich sage das aus viel Tränen und Jammer. Aus meinem Leben, in manchen Stücken und aus meiner Seelsorge, die ich seit 43 Jahren üben darf, meine Freunde und Brüder. Noch einmal, Glauben ist das Entscheidende. Glauben stellt uns hinein in das Wohlgefallen Gottes. Und durch den Glauben wurde er Henoch entrückt, weil er Gott wohlgefiel. Er hatte das Zeugnis, das Wohlgefallen Gottes liegt auf mir. Und wenn wir dieses Zeugnis festhalten, Gott hat mich lieb und sein Wohlgefallen ruht auf mir, um Christi willen, um Christi willen. Wenn ich das festhalte, dann werde ich entrückt. Nicht, wenn ich nach meiner Meinung oder nach der Meinung der anderen eine 99,9%ige Heiligung erlangt habe. Ich sage noch einmal mit heiligem Ernst, das heißt nicht, mit der Heiligung braucht man es nicht so genau zu nehmen. Im Gegenteil, meine Freunde. Das ist das Erste, was ich bezeugen will. So wie Henoch entrückt wurde und wurde nicht gefunden, wie Henoch deshalb entrückt wurde, weil er das Zeugnis hatte, Gottes Wohlgefallen ruht auf mir, durch den Glauben, durch das Schritthalten mit Gott, das Wort, er wandelte mit Gott, heißt es ja zweimal, er wandelte mit Gott, im ersten Buch Mose Kapitel 5, das heißt wörtlich, er hielt Schritt mit Gott, er eilte nicht voraus und er blieb nicht hinten nachhängen, Schritt halten mit Gott, das tun, was er tut, auf ihn schauen, in allem tun und lassen, uns an ihm orientieren. Vater, ist es dein Wille, so oder so zu handeln, bei jeder Geldausgabe, bei jedem Brief, vor jeder Unterredung. Das heißt Glauben. Und das ist, was das Wohlgefallen Gottes auf uns legt. Und das ist, ich rede jetzt menschlich, der Garantieschein für unsere Entrückung. Das war das Erste. Und nun komme ich zu einem Zweiten. Ich will jetzt etwas sagen über Mose. Moses, das Wort Moses, hat auch eine Doppelbedeutung. Ich will nicht die Schriftstellen nachschlagen, weil sonst die Zeit nicht reichen würde. Ich will euch nur erwähnen, Moses heißt erstens, der aus dem Wasser gezogene, heißt Moses. Ihr wisst ja, dass er in dem Körbchen war und aus dem Wasser geholt wurde. Und dass mit diesem Namen seine Geburt, die Geschichte seiner Geburt dargestellt ist. Es heißt aber auch, der aus dem Wasser zieht. Das hat eine passive und eine aktive Bedeutung. Finden wir sehr oft. Das war für mich früher eine tiefe Not. Wie konnten ein Wort das bedeuten und zugleich das Gegenteil? Das ist eben eines der wunderbaren Kennzeichen des Wortes Gottes, dass es sowohl als auch das eine und das Gegenteil bedeuten. Moses, der aus dem Wasser gezogene. Moses, der die anderen aus dem Wasser der Trübsal herauszieht. Wir wissen, dass Mose nicht in das verheißene Land einziehen durfte, weil er mit dem stehenden Felsen nicht geredet, sondern ihn geschlagen hatte. Während er den liegenden Felsen, das bedeuten nämlich die beiden verschiedenen Benennungen des Wortes Felsen, den hat er schlagen sollen und hat ihn auch geschlagen, er gab Wasser. Und mit dem stehenden Felsen sollte er reden. Stattdessen hat er ihn auch geschlagen. Und Gott gab auch Wasser, segnete auch. Das hat mich fast umgeworfen, als ich das vor Jahrzehnten zum ersten Mal las. Wir hätten es anders gemacht. Aber für Gott war das doch eine Ursache, dass er nicht in das Land der Verheißung eingehen durfte, sondern es nur schauen durfte. Und nun entstand, jetzt kommt was Interessantes, was die wenigsten Gläubigen in ihrem vollen Werte zu würdigen wissen, entstand um den Leichnam des Mose ein Streit. Der Teufel hat gesagt, er gehört mir, denn die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Und Sünden heißt in seinem Grundbegriff ein Ziegel verfehlen. nicht gehorsam sein. Der Mose heißt in seinem Grundbegriff ein Ziel verfehlen. Nicht gehorsam sein. Der Mose, der hat ein Fels geschlagen, ein Bild dafür, dass Israel seinen erhöhten Messias nochmal verwarf. Nebenbei. Und deshalb, die Seele, welche sündig ist, soll sterben, also gehört er in seinem Tode mir, hat der Teufel gesagt. Und der Michael, der hat gesagt, nein, nein, der gehört dir nicht. Denn der Mose starb am Kuss Gottes. Ihr werdet sagen, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das Wort Mund, das da steht, was ich jetzt gleich vorlesen werde, heißt auch Kuss. Und daran starb er. Und wisst ihr, wer den Mose begraben hat? Und wisst ihr auch, wo er begraben wurde? Wer weiß es? Nicht? Du weißt auch nicht, Robert? Kein Mensch weiß es. Wir wollen mal die Stelle nachlesen. Ich schlage auf in 5. Mose 34 und lese Vers 5 und 6. 5. Mose 34, 5 und 6. Da heißt es, und Mose, der Knecht des Herrn, starb da selbst im Lande Moab. Moab, das heißt ja vom Vater, wörtlich. Moab, vom Vater. Ist ein Bild für das Fleisch. Was das bedeutet, kann ich jetzt nicht ausführen. An dem Munde Jehovas oder an dem Kuss Jehovas. Wer die Elberfelder Bibel vor sich hat, da steht nach dem Worte. Aber in der Anmerkung, da heißt es wörtlich, nach dem Munde Jehovas. Mose starb am Munde oder am Kuss Gottes. Und dann heißt es weiter, ich will die Frage beantworten, die ich vorhin stellte. Er begrub ihn, er, Gott, ihn, Mose, im Tale, im Lande Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und nun entstand, wie gesagt, der Streit um den Leichnam Mose. Der Teufel glaubte, ich habe ein Recht an ihn. Und der Michael ist der Repräsentantenvertreter und Heerführer Gottes. Michael heißt, wer ist wie Gott? Der Michael sagte, nein, du hast kein Recht. Und als wo diese Geschichte erzählt wird, und das ist die Unnachahmbarkeit des Wortes Gottes, da wird eine, oder ich will mich so ausdrücken, der Anlass, dass die Geschichte erzählt wird, war ein Missstand in der Gemeinde, in einer jüdischen Gemeinde. Denn alle Missstände, alle Sünden, alle Fehler, die vorkommen, sind ein Anlass, auch bei Paulus, ich habe das tief ergriffen, an einer ganzen Anzahl von Beispielen einmal nachgeprüft, alle Missstände, alle Fehler, alle Sünden der Menschen sind ein Anlass, die tiefe göttliche Wahrheiten hervorlocken, die sonst nicht verkündigt worden wären. Und der Umstand, dass es Leute gab, die lästerten gegen die Engelwächter und gegen die Dämonen und sogar gegen Satan, dieser Umstand war der Anlass dafür, dass diese Wahrheit enthüllt wird. Menschlich gesprochen, diese wunderbare Wahrheit mit ihrer tiefen Bedeutung hätten wir nicht überliefert bekommen, wenn nicht die Sünden und die Missstände in der Gemeinde gewesen wären. Oh, hier kommen wir auf das letzte, tiefste und gewaltigste Gebiet und die gewaltigste Menschheits- und Schöpfungsfrage. Woher das Böse und warum das Böse? Ich will das aber vorlesen, meine Freunde. Ich schlage auf Judasbrief und lese Vers 8 und 9. Judas 8 und 9. Wie lange darf ich denn noch? Viertelstunde. Judas 8 und 9. Da steht geschrieben. Diese Träumer, da waren also in der Gemeinde, an die Judas schrieb, diese Träumer beflecken das Fleisch. Befleckung, meint es vielleicht auch Selbstbefleckung, und verachten die Herrschaft. Und lästern Herrlichkeiten. Die gegenwärtige Welt ist den Kosmokratoren unterstellt. Das sind die Herrschaften. Und die Herrlichkeiten, das sind die führenden Fürsten und Gewalten. und die größte geschaffene Herrlichkeit. Ist Satan auch in seinem gefallenen Zustand, nennt ihn die Schrift noch eine Doxa, eine Herrlichkeit. Das beweise ich euch aus dem Kontext. Bitte, ich lese den nächsten Vers. Michael aber, im Gegensatz zu diesen Befleckern und Träumern und Verächtern und Lästerern, Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Mose, wagte nicht ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: der Herr schelte dich. Nicht einmal der Michael wagte Satan zu lästern. Es gibt noch ein paar Parallelstellen, die zeigen uns, dass Satan in seinem gefallenen Zustand vor Gott immer noch eine Herrlichkeit ist. Obwohl das Gericht aller Äonen auf ihn wartet. Eine wirkliche Hölle ist er doch eine Herrlichkeit. Und das wagte der Erzengel nicht, den zu lästern. Aber die Träumer da, wie die reden vom Teufel und von der Regierung und von den Weltordnungen und von den unsichtbaren Welten, die sich lustig machen. Wir sind geflogen hinauf 135 Kilometer. Wir haben keinen Engel, keinen Dämonen, keinen lieben Gott gesehen. Alles Schwindel, Erfindung der Pfaffen. Reden, Mann. Das ist Lästern von Herrlichkeit. Das Lästern von Majestät. Die Quittung bleibt nicht aus, meine Freunde. Täuschen wir uns nicht. Mose starb am Kuss Gottes. Ja, wer hat ihn jetzt bekommen? Wer hat ihn in sein Gewahrsam genommen, denn Mose? Gott oder der Teufel? Woher wisst ihr das?
Er war auf dem Verklärungsberg.
Dankeschön, jawohl. Er war auf dem Verklärungsberg. Er war auf dem Verklärungsberg. Moses als Vertreter des Gesetzes und Elias als der Vertreter der Prophetie. Wisst ihr auch, was sie auf dem Verklärungsberg da verhandelt haben und dabei sein von Johannes, Petrus und Jakobus? Wisst ihr auch, was sie verhandelt haben? Sie verhandelten, jawohl, den Ausgang, den er, der Herr, nehmen sollte in Jerusalem. Den haben sie verhandelt, darüber gesprochen. Und alles, was damit zusammenhängt, sind wunderbare Dinge, meine Freunde. Mose ist auch ein Vorbild an uns, denn auch wir sterben am Kuss Gottes. Wenn deine letzte Stunde kommt, wird der Herr dich küssen, die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt, sagt die Schrift. Und wenn du Gott die Antwort gibst, in einem Namen, Jesus, 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 dann küsst er deine Lippen und dann stirbst auch du am Kuss Gottes, wie Mose. Die Welt macht sagen, der Teufel soll dich holen. Wir sterben am Kuss Gottes. Wenn wir den Namen nennen, die Antwort geben auf alle Probleme der Welt und unseres Lebens, unserer Sünde. Der Name heißt Jesus Christus, Gottes Sohn, hochgelobt in Ewigkeit. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Du wirst vielleicht bald entweder selbst deine letzte Stunde erleben, weiß es nicht, vielleicht ich, vielleicht du, oder wirst zu jemand gerufen, der seine letzte Stunde erlebt. Gib, dass er den Kuss Gottes empfängt, dass er mit dem Kuss der Liebe den Herrn küsst, indem er die rechte Antwort gibt. Gott hat die Antwort längst gegeben auf die Sünde der Welt, auf deine und meine Sünde, in seinem Sohn. Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt. Das ist das Zweite. Und nun komme ich zu dem Dritten. Ich komme jetzt zu Elias. Elias heißt, mein Gott oder meine Stärke ist der Herr. El, I, As, I, mein, El, Gott, der Verfüger, der Starke auch. Meine Stärke ist Gott. Und dieser Elias, der lebte genau wie der Henoch, genau wie der Herr, genau wie wir sie, auch wer weiß, wie bald erleben dürfen, eine ausgesprochene Himmelfahrt. Der ist wirklich auf einem Wagen zum Himmel gefahren. So wie auch wir auf den Himmelsgefährten, auf den strahlenden Wolken, die in Wirklichkeit Geistermächte sind, zum Himmel fahren. Ich kann euch sagen, ich freue mich darauf mit ganz großer und heiliger Freude. Elias. Elias wird genannt der Tisbiter, er war nämlich von Tisbe. Und Tisbe heißt der Wiederkommende oder der Wiederkehrer. Es hat jemand gesagt, der Elias wäre wiedergekommen. Steht einmal geschrieben. Eine viel umstrittene Stelle, die Seelenwanderer, die Vertretung der Seelenwanderung als Wasser auf ihre Mühle betrachten. Aber auch darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ich will nur so viel sagen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass der Mose wiederkam zu einer Konferenz und da war auch der Elias dabei. Moses und Elias, die kamen zu dieser Konferenz, dem Berg der Verklärung. Und da ist ein Augenblick, hat Gott den Vorhang gelüftet und da ist der Glanz jener unsichtbaren Welt hereingebrochen, sodass der Petrus trunken war vor Freude. Hier lasst uns bleiben, hier lasst uns Hütten bauen. Hier ist gut sein. Ja. Und dann wurde er wieder geschlossen. Meine Freunde, Elias der Tisbiter, mein Gott, meine Stärke ist der Herr, der Wiederkommende, der Wiederkehrer, der wurde auch entrückt. Und seine Himmelfahrt, seine Entrückung ist auch ein Vorbild für uns. Ich will auch darüber nur zwei Verse lesen. Ich nehme an, dass unser teurer Bruder Robert Schad über diese Geschichten hier schon gedient hat. Ja. Ja, also ich lese dann aus 2. Könige 2 wenige Verse. 2. Könige 2. Und zwar lese ich zuerst den 11. Vers. Während sie gingen, nämlich der Elias und der Elisa, und im Gehen redeten, siehe, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer. Wagen sind gewöhnlich von Holz und Eisen und die Rosse sind von Fleisch und Blut. Es gibt also auch Wagen von Feuer und Rosse von Feuer. Gibt's. Wie das ist, können wir uns gar nicht vorstellen. Viel größer, gewaltiger, wunderbarer. Da ist aber nicht drauf verbrannt, der Elias auf diesem Wagen. Nicht drauf verbrannt. Die Gesetze in der wesenhaften Welt sind viel herrlicher und köstlicher als die Gesetze hier in dem Fleisch und Dreck und Kot dieser Erde. Entschuldigt dieses Wort Kot. Es steht auch im Neuen Testament. Rosse von Feuer und Wagen von Feuer, welche beide voneinander trennten, und Elias fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Dann kommt die wunderbare Szene, wie der Mantel fällt und wie der Elisa seine Kleider zerreißt und dafür das Gewand des Elias bekommt. Und wie er dann, nachdem er gebeten hat, dass er die doppelte Gnade, die doppelte Geistesmacht, wie der Elias bekomme, wie er nun wie diesem Mantel das erste Wunder tat, das genau das letzte Wunder des Elias war. Das letzte Wunder des Elias bestand darin, dass er mit diesem Mantel den Jordan teilte. Und nun hat Elias 8 Wunder getan nach der Schrift und der Elisa, der um die doppelte Gnade bat, er hat dementsprechend 16 Wunder getan. Stimmt ganz genau. Ich habe es nachgeprüft in der Schrift. Gott ist der beste Mathematiker. Ohne Logarithmentafel und Rechenschieber. Ja. Und das letzte Wunder des Elias, das Teilen des Jordan durch das Gewand. Das hat ja auch seine tiefe Bedeutung. Jordan ist der Todesstrom. Und das Gewand, das ist ja das Erste, was dem verlorenen Sohn gegeben wird. Das Gewand der Gerechtigkeit. Und so wird der Tod einmal geteilt durch das Gewand. Das Kleid oder der Körper oder das Gewand, das das Haupt Christus bekommt, das sind wir. Und dadurch wird der Tod endgültig geteilt. Aber ich will auch hier die Prophetie nicht andeuten, um zu schließen, weil unsere Zeit gleich um ist. Das letzte Wunder des Elias, sage ich, war das erste des Elisa. Und dann geschieht das, was ich vorhin schon andeutete. Nämlich, dass auch der Elias gesucht wurde. Genau wie der Henoch. Genau wie es war mit der Leiche Jesu. Die haben gesagt, die Leiche Jesu, die ist verschleppt worden. Seine Anhänger haben die versteckt. Irgendwo haben sie in einen Bergungsort gebracht und haben gesagt, er ist auferstanden von den Toten. Alles Schwindel. Und so ähnlich wird es sein, Bruder und Schwester, wenn du und ich entrückt sind. Das wird was geben. Denn das, was gewesen ist, was wir jetzt lesen, ist das, was jetzt ist und was sein wird. Alles wiederholt sich in höheren Zyklen, in höheren Kreisen, in einer Spirale. Immer höher hinauf. Immer höher hinauf. Ich lese. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren. Diese Söhne der Propheten, das waren junge Männer, die tiefer eingeweiht werden wollten in Gottes Worten, Gottes Gedanken. und die in so einer Art Bibelschule zusammenkamen. So eine Art Langensteinbacher Höhe. Ja? Und da geschult wurden und dann wieder an ihren irdischen Beruf gingen. Das waren die Söhne der Propheten. Und die hatten allerhand Erkenntnisse. Die wussten zum Beispiel um die Entrückung des Elias, wussten die. Und haben sie dem Elisa gesagt. Das nur nebenbei. Die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, da sprachen sie, der Geist des Elias ruht auf Elisa. Wussten die. Das hat er sich ja erbeten. Und zwar das Doppelte. Das Doppelte. Worauf Elias sagte, du hast etwas Schweres begehrt. Denn der Geist Gottes ist nicht nur eine Lust, das ist er. Jawohl, das ist er. Größer als jede irdische und fleischliche und Sündenlust. Der Geist Gottes ist auch eine Last, eine heilige Gotteslast. Wer die beiden Seiten nicht sehen will, der entgleist nach einer Seite. Die einen verkündigen nur die Lust, das Verlocken und Jauchzen, Jubilieren. Nur die, das falsch. Die anderen sagen nur die Last. Sterben und gedemütigt werden und nochmal sterben und sonst nichts. Das ist auch falsch. Ist beides zugleich, sowohl als auch. Du hast Schweres begehrt. Schweres begehrt. Ganz dem Herrn zu gehören, ist etwas Wunderbares, Gewaltiges, Strahlendes und Überströmendes. Jawohl, das bezeuge ich aufgrund der Schrift, aufgrund meiner Erfahrungen. Es ist aber auch eine ernste Sache. Es heißt sterben und nochmal sterben und zugrunde gehen. Aber hineinsterben in die Glorie Gottes. Ja, lasst mich das sagen. Denen, die noch nicht errettet sind und unserer Mitte sind einige da. Und denen, die Gotteskinder sind, lassen wir uns das sagen, ermuntern wir uns, es lohnt sich. Gott zu nahen, es lohnt sich die ganz Weihe an ihn. Ja, und nun sagten die, siehe, es sind bei deinen Knechten 50 tapfere Männer. Mögen die doch gehen und deinen Herrn suchen. Er wurde gesucht, haben wir gelesen, und nicht gefunden. Und so werden wir einmal gesucht werden. So hat man den Leichnam Jesu gesucht. Ihr seht, das, was war und das, was ist, und das, was sein wird, liegt auch in dieser prophetischen Linie aneinandergereiht. Wie sie suchen, ob nicht etwa der Geist des Herrn ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder in eines der Täler geworfen hat. Aber er sprach, sendet nicht. Und sie drangen in ihn, bis er, ja nun steht da, dass er sich schämte. Ich habe gelesen, ich habe das nachgeguckt, das Wort, das heißt, bis es ihm zu viel ward oder unmutig, unwillig ward. Bis er sich schämte. Und er sprach, sendet, nun, da geht hin, gut, wenn ihr wollt, macht es. Und so sandten sie 50 Männer aus und sie suchten 3 Tage lang. Solange war auch Jesus begraben. Die 3 Tage spielen in der Schrift eine große Rolle. Nehmt euch einmal die Zeit, ein Stück Papier, einen Bleistift, und stellte mal überall die 3 Tage zusammen, was ihr alles finden werdet. 3 Tage suchten sie ihn und fanden ihn nicht und sie kehrten zurück. Er verweilte aber noch in Jericho und er sprach zu ihnen, habe ich euch nicht gesagt, geht nicht hin. Er wurde gesucht und nicht gefunden. Ich komme zu meinem Schluss. Das, was gewesen ist und das, was ich eben las, das ist gewesen. Und was wir von Henoch lasen, das ist gewesen. Und von dem Kuss, an dem Moses starb und der Feind ihn nicht trotz seiner Sünde beschlagnahmen durfte, ist gewesen. Und die Auferstehung Jesu aus den Toten und seine Himmelfahrt ist gewesen. Ist das, was sein wird. So werden als Erstlinge wir lebendig gemacht und werden entrückt, werden hinauf in die Wolken des Himmels. Und dieselbe Kraft Gottes steht geschrieben in Römer 8, die den Sohn herausriss aus den Toten und in der Gleichheit der Herrlichkeit Christi hinaufhob über alle Himmel. Dieselbe Kraft Gottes steht uns zur Verfügung. Dann, sie steht uns aber auch jetzt schon zur Verfügung, zum Lieben und zum Segnen und zum Vergeben und zum Tragen und zum Trösten steht dir diese Kraft zur Verfügung. Und wenn du sie jetzt nimmst zu diesen Niedrigkeits- und Sterbens- und Liebesdiensten, dann erfährst du sie auch in der Lebendigmachung und Verherrlichung und Verklärung. Verstehst du das? Pocht dein Herz? Weißt du, was du dran geben sollst? Bruder und Schwester, ihr lieben jungen Männer, wisst ihr es? Gott möge es euch zeigen jetzt. Der Herr kommt bald. Wer von uns, ich sage jetzt nicht 2 oder 3, werden entrückt werden. Nein, alle, die glauben, und durch den Glauben, durch die fortwährende, dauernde, erneute, immer beseligter und immer kostbarer werdende Lebenshingabe und Lebensumgang mit dem Herrn und das Wohlgefallen Gottes auf uns, dass wir lieben und segnen und tragen und trösten und vergeben und um Vergebung bitten, wo es notwendig ist. Jawohl, das gehört auch dazu. Das ist auch sehr schwer. Aber wir können es in der Kraft Christi. Meine Freunde, die werden entrückt. Die werden entrückt. Denn das, was gewesen ist, was wir bis jetzt lasen und was sein wird, ist das, was sein wird. Und ein Vorbild und ein Nachbild und eine Vollendung dessen, was war und ist. Das ist unser erstes Wort. Von dem sind wir ausgegangen. Und ich sage noch einmal, Jesus kommt bald, um all die Seinen zu sich zu nehmen. Und wenn man sagt, es ist noch nie einer in den Himmel gestiegen, ist noch nie einer zurückgekommen, das ist eine Lüge. Das, was die Schrift den Himmel nennt, da war weder der Gagarin noch der Shepherd. Die waren nicht in dem Himmel. Die waren in den unseren Sphären. Die Himmel ist unendlich mehr, größer, gewaltiger, als das, was man jetzt den Menschen vorsetzt, um sie zu berauschen. Meine Freunde, der Herr kommt bald. Und mit derselben Kraft der Auferstehung werden wir verwandelt in einem Nu, in einem Augenblick. Und werden dem Herrn entgegengerückt in die Himmel. Und die, die hier sein kommen, liebend ersehnen, werden gekrönt werden. Vor der Preisrichterbühne des Christus. Und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Und eine unerhörte Erneuerung und Beseligung des Weltalls wird herbeigeführt werden. Durch den ganzen Christus, dessen Haupt der Herr Jesus und dessen Glieder und Brüder, wir sind du und ich. Welch ein Programm, unerhört, ist nie in eines Menschen Herz gekommen. Größer als all, was alle Politiker und Philosophen dieser Welt ersinnen können. Meine Freunde, das steht uns bevor. Das steht jedem von uns bevor, der glaubt, dass sein Leben ungeteilt dem Herrn gibt. Und der, der überbitten und verstehen tun wird, der viel Größeres, Schöneres, Herrlicheres ausführen wird, als ich euch jetzt mit meinen schwachen Worten sagen kann, der auf euch wartet, der auf jeden von euch wartet, meine lieben Freunde, dass unser Leben zur Ganzhingabe werde. Dieser wunderbare Herr sei gelobt, gepriesen, gesegnet und gebenedeit. Maranatha, Herr Jesu, komme bald. Amen.